Schön. Ja, Kattel meinte ja, ich soll mich nochmal vorstellen. Vorne stehe ich schon mal. Also, das Schöne ist, hier in Großhartmannsdorf, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie mein Revier, weil ich mal 4 Jahre lang Pastor war in Freiberg und in Lichtenberg, habe dort die Adventgemeinden geleitet und da waren auch Leute in den Gemeinden, die hier aus Großhartmannsdorf waren, von daher ist das vertrautes Gebiet, wenn ich hier so von Annaberg herfahre. Jetzt wohne ich in Annaberg seit 4 Jahren und bin dort mit einer halben Stelle auch wieder für 2 Adventgemeinden zuständig, in Annaberg und Ehrenfriedersdorf. Bin ich dort Pastor und mit einer anderen halben Stelle bin ich bei Licht auf dem Berg, Kattels Verein sozusagen, und bin dort tief mit integriert in das ganze Geschehen. Genau, und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und da relativ spontan noch mit hier einspringe heute. Unser sogenanntes christliches Abendland ist eigentlich kulturell was ganz Verrücktes. Also wenn man sich mal überlegt, was wir das Jahr über machen, also wir haben Feiertage, wo wir geistliche Ereignisse und Höhepunkte der Weltgeschichte und Heilsgeschichte feiern, als Land auch hier im atheistischsten Teil der Welt. Also Ostdeutschland ist der atheistischste Teil dieser Welt. Es gibt nirgends so wenig Menschen, die an überhaupt keinen Gott glauben wie hier. Und danach kommt Tschechien und wir sind hier so die Grenze zwischen diesen Epizentren des Atheismus weltweit. Und wir feiern jedes Jahr, also hier gerade im Erzgebirge, das ist eine Hochkultur, muss man sagen, christliche Festtage zu feiern. Und wenn man sich dann überlegt, wie wir sie feiern, ganz gemütlich in Familie, so wohlig und warm und mit Lichtern und viel mehr. Und wenn man sich aber überlegt, was die eigentlichen Anlässe sind, die wir da feiern, dann wird's richtig verrückt. Denn was wir ja feiern, sind Momente, wo Gott Menschen begegnet ist. Also Weihnachten ist Gott Mensch geworden, er ist richtig auf diese Erde gekommen. Wir feiern seine Kreuzigung und Auferstehung. Wir feiern, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt hat. Und das sind ja Feiertage, wo das ganze Land zur Ruhe kommt, wo in Deutschland niemand arbeitet, wo die Schulen geschlossen sind, wo die Behörden aufhören mit Arbeiten, damit das ganze Land feiern kann, diese Ereignisse. Und diese Momente aber, wo Gott Menschen begegnet ist, also das, was wir dort so richtig feiern, hier in unserem Land mehr oder weniger, das waren ja alles Ereignisse, die überhaupt nicht so romantisch und gemütlich waren, wie wir sie feiern heutzutage. Sondern wenn man sich reinversetzt in die eigentlichen Momente, wo Gott Menschen begegnet ist, das waren wilde Momente, das waren verrückte Momente. Da kommt Gott als Mensch auf die Welt, als Baby in Bethlehem und was passiert? Alle Babys der ganzen Stadt müssen sterben und werden umgebracht von König Herodes. Man müsste meinen, wenn Gott kommt, na dann kommt Friede, Freude, Wohlergehen, Glückseligkeit. So romantisch und wohlig, wie sich das immer anfühlt, wenn wir heute Weihnachten feiern und Pfingsten und Himmelfahrt und machen mal Ausflüge und Wanderungen durchs Erzgebirge und zu Ostern und was weiß ich was alles. Aber dann gibt's diese Momente, wo Gott erschienen ist auf dieser Welt und scheinbar ist nicht alles gut, sondern es geht erstmal drunter und drüber. Da kommt Pfingsten, der Heilige Geist erfüllt Menschen, also Gott kommt in Menschen hinein. Was sind die Reaktionen der Menschen? Die sind erstmal fassungslos. Dort auf der Straße, die drehen alle durch. Wir werden uns das gleich nochmal anschauen. Auch alle anderen Momente. Gott will uns retten und sein Heilsgeschehen passiert dort in Jerusalem. Und was passiert? Alle rasten aus, rufen Kreuzige ihn und es fließt Blut, es spritzt Blut. Es geht hart zur Sache. Und man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn Gott irgendwo erscheint, dann geht's erstmal drunter und drüber. Und es ist überhaupt nicht so schön, überhaupt nicht so friedvoll und romantisch, wie wir das manchmal gerne hätten. Ich will einfach mal kurz vorlesen, was passiert ist in dem Moment, als der Heilige Geist Menschen erfüllt hat. Weil das ist ja was, wo wir sehr eng auch andocken wollen. Als Nachfolger von Jesus. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass der in unser Leben hineinkommt, dass er uns leitet, dass er Ordnung reinbringt in unser Leben. Und das erste Mal, dass er das umfassend getan hat, war ja damals in Jerusalem. Und er hat viele Leute auf einmal erfüllt. Und wie war die Reaktion von den Menschen? Und ich will das mal kurz vorlesen, Apostelgeschichte 2, ab Vers 5. Da heißt es, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jedem Volk unter dem Himmel. Also das müssen wir erstmal festhalten, es waren gottesfürchtige Männer, Frauen bestimmt auch, aber gottesfürchtige Menschen waren das, die dort jetzt reagieren auf das Kommen und Wirken Gottes. Das waren Leute, die wollten Gottes Gebote halten, die wollten Gott kennen, die wollten, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Und jetzt reagieren sie auf das, was da passiert. Also erstmal wird gesagt, es waren gottesfürchtige Männer von jedem Volk unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, also was die Jünger Jesu dort erlebt haben mit dem Heiligen Geist, kamen die Menschenmassen zusammen und wurden in Verwirrung versetzt. Das ist die erste Reaktion, die auf offener Straße dann passiert. Verwirrung. Eigentlich das, womit man rechnet, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn Gott kommt, naja, dass sich die Dinge ordnen, dass plötzlich was klar wird, dass Friede einzieht. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all das, was ja Paulus dann als die Frucht des Geistes beschreibt. Also das, was der Heilige Geist hervorbringt, das müsste man erwarten. Und was passiert als erstes? Verwirrung. Also alle wurden in Verwirrung versetzt, weil jeder Einzelne die Jünger in seiner persönlichen Sprache reden hörte. Sie verloren aber alle die Fassung, steht dort. Alle haben die Fassung verloren und wunderten sich und sagten, schau dir an, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wieso hören wir jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner Mesopotamiens und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen bei Kyrene und die hier lebenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber und so weiter und so fort. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Und dann nochmal, sie verloren aber alle die Fassung. Also es wird gleich zweimal gesagt, wie sie alle die Fassung verloren. Und waren verunsichert, noch eine Reaktion auf das Kommen und Wirken Gottes, sie waren verunsichert und sagten einer zum anderen, was ist hier los? Andere aber sagten verhöhnend, dass sie mit süßem Wein abgefüllt sind, die Jünger. Also die einen lästern und sagen, die sind einfach nur besoffen, die Jünger. Und die anderen, was heißt es hier? Die Menschenmasse wurde in Verwirrung versetzt. Sie verloren aber alle die Fassung, zweimal erwähnt. Sie wunderten sich, sie waren verunsichert und sagten einer zum anderen, was ist hier los? Und sie verhöhnten die Christen. Also Gott kommt ins Leben von Menschen und dann sowas. Und jetzt ist es ja kein Einzelfall. Nicht nur in der Bibel, sondern durch die Geschichte hindurch hat man den Eindruck, das ist ja fast Normalfall, dass wenn Gott kommt und irgendwas Neues tut, dass das meistens die Reaktion von Menschen ist. Und zwar von welchen Menschen? Von den frommen Menschen. Denn um die geht's ja hier. Das sind ja nicht mal die, die sowieso überhaupt nicht mit Gott gerechnet haben, sondern das sind die frommen Menschen, die gottesfürchtigen Männer, wie es hier heißt. Man würde normalerweise erwarten, dass Gott kommt in irgendeiner Weise. Der Heilige Geist wird ausgegossen und Menschen finden Frieden. Sie freuen sich, sie verlieren ihre Angst, neue Kraft kommt, Probleme werden gelöst. All das, was man dann beim Lobpreisabend bezeugen würde und hier allen Anteil daran gibt, was der Heilige Geist Gutes getan hat. Und stattdessen totale Verunsicherung und Irritation. Und das ist vielleicht die erste Erkenntnis, die man haben kann, wenn man die gesamte Bibel durchliest und schaut, was passiert immer, wenn Gott irgendwas Bedeutendes tut, da merkt man, nur weil mich irgendwas durcheinander bringt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht trotzdem von Gott sein könnte. Das wäre erstmal so ein Punkt, den muss man festhalten. Ansonsten geht's im Leben mit Gott nicht weiter. Nur weil mich irgendwas durcheinander bringt, heißt es noch nicht, dass es nicht von Gott sein kann. Das wäre vielleicht manchmal so ein erster frommer Reflex, dass man denkt, da habe ich jetzt keinen Frieden drüber, das ist nicht von Gott. Oder das fühlt sich nicht so an, wie sich das anfühlen müsste, wenn Gott irgendwas tut. Und wir haben ja so unsere Vorstellung davon, wie ist das, wenn Gott was macht? Was muss dann passieren? Wie muss das ablaufen? Wie sieht das aus? Und was passiert, wenn uns etwas verunsichert und durcheinander bringt, wenn wir verwirrt sind, wenn wir die Fassung verlieren bei irgendetwas, was geschieht? Na, könnte es vielleicht sein, dass es trotzdem manchmal von Gott sein kann? Dass es vielleicht trotzdem manchmal der Heilige Geist sein kann, der etwas tut? Denn wir finden hier nicht nur diesen Beleg in der Bibel, dass das durchaus der Fall sein kann. Dass fromme, gottesfürchtige Menschen überrascht sind von der Art und Weise, wie Gott wirkt. Und wenn man mal anschaut, diese ganzen Schlüsselereignisse, wo Gott irgendwas ganz Bedeutendes getan hat, das waren immer Momente, die mit Überforderung einhergingen. Denk mal nur an die Geburt Jesu. Er ist gekommen als Baby. Und diejenigen, die am besten wussten, was alles über diesen Messias verheißen ist, was prophezeit ist, die haben ihn nicht erkannt. Und die haben auch Jahre später, über 30 Jahre später noch gerufen, kreuzige ihn. Die Magier, also das ist das Wort, was dort im Griechischen steht, Magier aus dem Orient, die gekommen sind, die heiligen drei Könige, also sie waren weder heilig noch drei, noch waren es Könige, aber in der Bibel steht Magier, die kamen und die haben ihn erkannt. Und die Hirten vom Feld, die kamen und die haben ihn erkannt. Aber die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die den Magiern sagen konnten, ja, der Messias wird in Bethlehem geboren werden, steht beim Propheten Micha. Die kannten alle Stellen, alle Prophezeiungen, die über den Messias gesagt wurden. Das konnten die alles ansagen, aber als er gekommen ist, haben sie ihn nicht erkannt. Und als er dann gelebt hat und Wunder getan hat, wollten sie ihn töten. Das waren auch wieder die Frommen, die das Wort Gottes kannten. Das ist irre. Und das scheint ein wiederkehrendes Phänomen zu sein, dass es nicht selbstverständlich ist, Gott wieder zu erkennen in dem, was er tut und wenn er kommt. Wenn er irgendwas Bedeutendes macht, das ist nicht normal. Das ist nicht was, womit man als gottesfürchtiger Mensch rechnen kann, dass man immer mitkriegt, dass es Gott ist, der gerade was tut. Sondern stattdessen hat man den Eindruck, wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest, dass man eher damit rechnen muss, dass uns Gott manchmal überfordert, dass Gott manchmal uns herausfordert, ist vielleicht das bessere Wort, dass er uns überrascht, dass er vielleicht den Rahmen manchmal sprengt, dass er in einer Art und Weise wirkt, wie wir es weder gewohnt sind, noch das vielleicht gut finden. Und wir sind herausgefordert, wenn Gott kommt. Das ist etwas, womit man irgendwie lernen muss zu leben, ansonsten wird sich Jüngerschaft schwer gestalten. Die Leute in Jerusalem waren damals empört und verunsichert und dachten nur, die Christen sind besoffen. Weiß ich nicht, wie man sich diese Situation damals vorstellen muss, aber anscheinend legt Gott nicht allzu viel Wert darauf, dass er gut ankommt bei den Leuten. Anscheinend legt er nicht allzu viel Wert darauf, dass äußerlich die Dinge immer total geordnet und sauber und fein aussehen und daherkommen. Gott nimmt oft in Kauf, dass äußerlich menschliche Vorstellungen von Ordnung und Anstand auch manchmal verletzt werden, damit innerlich, im Inneren wirklich was Entscheidendes geschehen kann, damit dort eine Erneuerung und eine Aktivierung seiner Kraft passiert. Man kann das ganz gut verstehen, wenn man sich mal überlegt, Gott will ja immer in der Tiefe aufräumen in unserem Leben. Wenn ihr mal zu Hause in der Tiefe aufgeräumt habt, einen Schrank oder einen Abstellraum, einen Keller oder einen Dachboden oder irgendwas, wenn ihr mal in der Tiefe was aufräumt, dann sieht es im ersten Moment erstmal schlimmer aus denn je, oder? Also wenn ich versuche, in meinem Arbeitszimmer in der Tiefe aufzuräumen, Papierstapel, irgendwas, das ist eine Katastrophe, wie das dann erstmal aussieht. Wenn man einen Schrank aufräumen will, man räumt erstmal alles raus, es ist Chaos. Man denkt im ersten Moment, es ist einfach nur eine Katastrophe. Und warum macht man das? Damit dann in der Tiefe eine Ordnung entstehen kann, die vorher nicht da war. Und das ist typisch Gott. Also wenn Gott in der Tiefe aufräumen will in unserem Leben und in einer Gesellschaft und in einer Gemeinde und in einer Gruppe von Gläubigen, dann ist es relativ üblich und normal, dass es äußerlich betrachtet manchmal auch nicht so ansehnlich ist. Dass es erstmal, dass es sein kann, dass es drunter und drüber geht. Dass auch die Reaktion von Menschen, die das nicht gewohnt sind, dass Gott irgendetwas tut im Inneren, dass die Reaktion von Menschen auch manchmal anders ausfällt, als sich das ein frommer und gottesfürchtiger Mensch gedacht hat. Und irgendwie hat man den Eindruck, wenn man die Geschichte von Jesus liest, dass man lernen muss, damit zu leben. Wenn man sich einfach nur mal die ganzen Geschichten vor Augen führt, wo Jesus an Menschen wirkt, Kranke heilt, Wunder tut, mit Leuten redet, Predigten hält, da zeichnet sich dieses Muster ab. Mal ein paar Beispiele. Jesus befreit einen besessenen Menschen. Das ist ja wunderbar. Da wird einer frei. Der hat's nötig. Und was passiert äußerlich betrachtet für die Leute in dieser Gegend? Mehrere tausend Schweine ersaufen. Die rennen ins Wasser und ersaufen. Und die Leute dort in dieser Gegend sagen, Jesus, hau ab. Du bringst ja alles durcheinander. Und das ist nicht das, was wir hier wollen und aushalten können in unserer Gegend. Jesus heilt einen Blinden. Und wie macht er das? Mit Spucke und Dreck schmiert er ihm ins Gesicht. Er spuckt dort in den Dreck und reibt ihm das in die Augen, wo man sagen muss, Jesus, also um alles in der Welt hättest du es nicht irgendwie ein bisschen allgemeinverträglicher hinkriegen können. Weil andere hat er ja auch anders geheilt. Ist ja nicht so, dass es nur so geht, dass das Rezept wäre für Heilung, sondern er hat es in dieser Situation gemacht und man fragt sich, warum gibt es keine Antwort drauf? Einfach zur Abschreckung scheinbar. Man wundert sich manchmal, warum Jesus es nicht einfach allgemeinverträglicher macht. Und er hält eine Predigt und die breite Masse geht und sagt, wer kann das ertragen, wer kann das hören? Er predigt dort, sagt, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Ohne genaue Erklärung für die, die nicht begreifen, was er dort eigentlich sagen will. Wo man sagen kann, Jesus, kannst du es nicht irgendwie allgemeinverträglicher ausdrücken? Kannst du es nicht besser, schöner sagen? Angenehmer? Und er tut's nicht. Und jedes Mal, immer und immer wieder, das ist seltsam. Gott nimmt es irgendwie in Kauf, Menschen zu schocken, dass Menschen völlig durcheinander sind, dass Menschen nicht verstehen, warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind, warum Jesus das so macht und nicht anders. Und man merkt, am Ende bleiben nur diejenigen bei ihm, die es zwar auch nicht verstehen, aber die einfach sagen, Jesus, keine Ahnung, warum du das so machst, warum du das so sagst, warum du so bist, wie du bist, aber ich vertraue dir einfach. Das waren die Jünger, die dann geblieben sind, die wenigen, nach dieser einen Predigt, die er gehalten hat. Und diese Momente, die gibt's immer wieder, wo wir selbst in unserer Beziehung zu Gott überfordert sind und nicht wissen, warum um alles in der Welt macht Gott die Dinge so und nicht anders. Oder wo wir uns fragen, ist es Gott, der das jetzt tut? Kann das von Gott sein, wenn es so verrückt aussieht, wenn es so unangenehm vielleicht ist? Kann es von Gott sein? Und was es an der Stelle immer wieder braucht, ist so eine, wie soll ich sagen, auch so eine Herzenshaltung, wo man sagt, Gott, ich will's einfach schlucken. Ich will's einfach nehmen von dir. Wenn's aus deiner Hand kommt, wenn's wirklich von dir ist, dann will ich dir einfach vertrauen und will bereit sein, das anzunehmen. Genau das ist halt der Punkt. Gott ist eben Gott und nicht einfach ein Mensch. Und das ist, also das klingt natürlich in der Theorie absolut klar, wo man sagt, darüber muss man ja keine Predigt halten. Aber in der Praxis unseres Alltags und Lebens würde ich mal behaupten, dass die meisten von uns sich schon manchmal wünschen würden, dass Gott so ist wie ich. Also nicht, das wünscht ihr euch nicht, aber dass er so ist wie ich, aber dass jeder von uns sich eigentlich wünscht oder erhofft, dass Gott so tickt wie wir. Aber der Punkt ist, sein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Gott ist Gott, der ist nicht einfach nur ein Mensch. Und es ist ja so, wenn sein Reich nicht von dieser Welt ist, Wer schon mal längere Zeit im Ausland gelebt hat, in einer völlig anderen Kultur, die ganz anders ist, da gibt's sowas wie einen Kulturschock. Dass man erstmal ein Problem hat, die Kultur zu fassen und zu verstehen, und man hat sie nicht gern unbedingt, diese Kultur. Da muss man sich dann durchringen zu sagen, ich will das lieben lernen, ich will verstehen lernen, warum ist denn das so? Und irgendwann, wenn man durch diesen Kulturschock durch ist, dann kommt so ein Punkt, wo man eine große Weite gewinnt, weil man versteht, nur weil mir das unangenehm im ersten Moment ist, nur weil ich es nicht verstehe, nur weil ich denke, die spinnen alle, so wie die das machen und denken und leben, nur weil ich das so empfunden habe, heißt es noch nicht, dass es wahr ist, sondern ich habe einfach nur ein Problem, weil ich aus einer anderen Kultur komme. Weil ich was erlebe, was ich nicht kenne, was mir nicht vertraut ist, was mir keine Sicherheit gibt. Und vielleicht kann man das am besten so vergleichen mit diesen Ereignissen, wo Gott auf dieser Erde bedeutende Dinge tut. Wenn Gott kommt, dann ist es immer auch ein Kulturschock. Weil er kommt als Gott und nicht als Mensch. Und sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es ist größer als diese Welt. Und wenn es in unser Leben hineintrifft, na, dann ist es was völlig Normales, dass es nicht immer so leicht zu verdauen ist im ersten Moment. Das ist völlig normal, dass wir nicht alles verstehen, was Gott tut. Dass sich die Sinnhaftigkeit mancher Dinge nicht sofort erschließt, sondern es ist was, wo wir lernen müssen zu vertrauen. Und indem wir dann da durchgehen, durch solche Momente des Kulturschockes in Bezug auf Gott und den Heiligen Geist, indem wir durchgehen, wird dann ein Punkt kommen, wo die Dinge für uns dann irgendwann Sinn ergeben und wo sie Kraft gewinnen. Und dann kommen diese Momente, wo das Wesen des Heiligen Geistes wirklich sich Bahn bricht in unserem Leben. Dann kommt er mit Frieden, mit Freude, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Selbstbeherrschung, mit all diesen Eigenschaften. Aber das passiert manchmal nicht in der Erstbegegnung. Das ist manchmal nicht das, was beim ersten Anblick passiert. Sondern der erste Anblick Jesu, wie er am Kreuz hängt, das ist nicht anziehend. Der erste Anblick, wenn man seine Wunden sieht, das ist nicht attraktiv und schön und romantisch. Aber es ist der größte Befreiungsschlag für unser eigenes Leben, der Moment, wo der Weg für echten Frieden und echte Freude und echtes Glück auch wirklich in unserem Leben freigesetzt wurde. Und da geht kein Weg dran vorbei. Ich kann nicht erwarten, dass Gott, wenn er in mein Leben kommt oder in das Leben unserer Gemeinden und in das Leben unserer Gesellschaft, da kann ich nicht erwarten, dass er so tickt wie wir und wie ich. Sondern es ist immer eine Konfrontation. Das ist immer etwas, wo es an manchen Punkten erstmal knallt in meinem Inneren. Weil Gott Dinge offenbar macht, die nicht Teil seines Reiches sind. Weil Dinge irgendwo klar werden und weil Gott an Punkte ran will in meinem Inneren, wo ich vielleicht selber gar nicht geahnt habe, was da für eine Unordnung ist. Aber Gott will Ordnung reinbringen und dann räumt er die Bude erstmal aus, bevor er es wieder neu zusammensetzt und zusammensortiert. Wenn Gott Gott ist und nicht einfach nur ein Mensch, dann ist er logischerweise anders als wir. Dann denkt und fühlt und bewertet er die Dinge anders als wir. Und genau das ist manchmal unsere Herausforderung. Man kann vielleicht sogar eher sagen, wenn ich noch nie über Gott empört war oder Unverständnis hatte oder mich an ihm gerieben habe, dann ist die Frage, ob ich ihm schon mal jemals begegnet bin. Es gehört dazu, Gott nicht zu verstehen, weil er Gott ist. Es ist völlig normal, dass wir nicht alles verstehen von dem, wie Gott ist und was er tut. Er bleibt ein Geheimnis. Wir würden uns wahrscheinlich am liebsten immer wünschen, dass Gott einer von uns ist. Und wenn Jesus heute so auf der Erde unterwegs wäre, wie er es vor 2000 Jahren gemacht hat, als Mensch, na, dann würden wir doch hoffen, jeweils, dass er in unsere Gemeinde kommt. Dass er mit uns rumziehen würde. Dass wir Teil seiner kleinen Jüngerschar sind. Dass er die Dinge so bewertet und einordnet wie wir. Wir würden hoffen, dass er unsere Meinung teilt. Manche scheinen zu glauben, dass Gott wahrscheinlich vor allem dann ein Deutscher wäre. Wir hoffen, dass er unsere politischen und geistlichen Ansichten teilt und da nochmal richtig unseren Meinungen Vorschub gibt in unserem Umfeld. Wir würden hoffen, dass er einer von uns ist. Und ich behaupte, das geht uns irgendwie allen so. Entweder haben wir es so klar reflektiert, aber ich glaube, meistens haben wir es gar nicht so reflektiert, sondern wir gehen irgendwie insgeheim davon aus. Das ist ja auch spannend, wenn man einfach mal so durch die Jahrhunderte hindurch Gemälde anschaut, wie Jesus dargestellt wurde, wie die Jünger dargestellt werden. Also wenn man so mittelalterliche Gemälde anschaut oder so aus der Renaissance oder so, da hat man dann Bilder aus dem Leben Jesu mit so mitteldeutschen Burgen im Hintergrund und Architektur, wie es damals so hier in den deutschen Landen so üblich war, und die Gewänder, wie die deutsche Obrigkeit. Und so stellt man sich Jesus vor, so ganz selbstverständlich, als wäre das das Normalste von der Welt. Na, Jesus war natürlich einer von uns, der sah so aus wie wir. Ganz anders, wenn man mal so Bilder aus Afrika oder anderen Teilen der Welt sieht, da ist Jesus schwarz. Na klar, so Jesus schwarz, ne? Und irgendwie geht jeder davon aus, dass Jesus einer von uns ist, dass er sich mit mir eins machen würde und solidarisieren würde, wenn er jetzt als Mensch so sichtbar unterwegs wäre, wie er es damals gemacht hat. Aber wenn man von oben drauf schaut, merkt man eigentlich, wie absurd das ist, dieser Gedanke. Wie schräg das ist. Dass wir davon ausgehen, er wäre einer von uns. Ich meine, er ist Gott. Der ist nicht einfach ein Mensch und schon gar kein Erzgebirger. Gebirger. Jedes Mal, wenn Gott in der Geschichte irgendwas Außergewöhnliches getan hat, dann waren vor allem diejenigen geschockt, die gedacht haben, dass sie ihn am besten kennen. Und das ist bitter. Eine bittere Erkenntnis der Bibel und der Kirchengeschichte. Man sagt so, wenn eine Erweckung passiert, ein geistlicher Aufbruch, wenn Gott irgendwo was Neues tut, die größten Gegner einer neuen Erweckung sind meistens die Vertreter der vorherigen Erweckung. Also diejenigen, die mit Gott was Besonderes erlebt haben und dann gehen die Jahre ins Land und dann tut Gott irgendwas Neues und er tut es dann oft irgendwie anders und es sieht anders aus. Es passiert an anderen Orten mit anderen Menschen in einer anderen Art und Weise und da steigen dann meistens diejenigen aus, die gedacht haben, dass sie Gott kennen, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie schon mit ihm gemacht haben. Und das ist eine Tragik, die wiederholt sich von Generation zu Generation, die finden wir nicht nur hier in diesen biblischen Geschichten. Es waren immer diejenigen, die dachten, dass sie Gott kennen, die dachten, dass sie das Wort Gottes kennen und die sich dann schwer getan haben, wenn Gott dann wirklich gekommen ist und irgendwas Neues bewegt hat. Gott ist eben Gott und wir sind es nicht. So eine einfache und trotzdem bedeutende Erkenntnis, dass wir nicht Gott sind. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob. Deswegen ist eben eine Begegnung mit Gott immer ein Zusammenprall von zwei Welten. Sein Reich, sein riesengroßes Reich, trifft auf meine kleine Welt. Mit dem beschränkten Horizont, mit den beschränkten Erfahrungen, die ich mache und mit diesem beschränkten Maß an Wissen und Erkenntnis und so, was ich habe. Und es geht nicht anders. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, Gott hätte unsere Logik und unsere Weltanschauung. Na, welche denn dann? Die ich als Kind mal hatte? Oder die ich jetzt gerade habe? Oder die Weltanschauung und die Vorstellung und die Logik, die ich mal in 20, 30 Jahren haben werde? Glücklicherweise merke ich eine Entwicklung bei mir von meiner frühen Kindheit bis heute. Und wenn alles gut läuft, dann geht es auch noch weiter und ich werde in einigen Jahren und Jahrzehnten dankbar sein, dass ich manches nicht mehr so sehe, wie ich es jetzt sehe. Das wäre ein gesunder, normaler Werdegang. Und wenn ich jetzt denke, Gott tickt so wie ich oder sieht die Sachen so wie ich oder müsste sie so sehen, na, gehe ich dann davon aus, dass ich gerade die höchste Entwicklungsstufe menschlicher Existenz und menschlichen Denkens erreicht habe? Dass das wirklich das Höchste ist, wohin man kommen kann und deswegen bin ich ganz nah dran an dem, wie Gott die Dinge sieht oder was. Jeder von uns verändert sich ja, unsere Erfahrungen nimmt zu, unser Wissen nimmt zu. Wer von uns will behaupten, dass wir am Ziel angekommen sind. Genau genommen ist es ja so, dass bisher keine einzige Generation der Weltgeschichte nicht bei irgendwelchen wesentlichen Themen völlig versagt hat. Das erkennt dann immer die Generation danach. Was wir jetzt gerade nicht checken, das wird dann die Generation danach mal irgendwann in voller Klarheit sehen. Wenn man durch die Bibel hindurchschaut, die Erzväter Abraham und so, und dann geht es weiter mit David und Salomo, allein wie viele Frauen die hatten. Das war am Anfang nicht so gedacht von Gott her, und später im Neuen Testament lesen wir auch, wer in der Gemeinde Verantwortung haben will, der soll nur eine Frau haben. Das musste man damals noch sagen. Das war nicht selbstverständlich. Und zwischendrin, die haben polygame Verhältnisse gehabt, dieses Chaos in den Familien, also wirklich, wenn es Patchwork-Familien gab, dann damals bei den Heiligen der biblischen Geschichte. Und dann geht es weiter, dann haben wir Sklaverei als einen völlig normalen Grundbestand christlicher Gemeinden, dass dort Sklaven saßen und Sklavenhalter. Dann geht es durch die Geschichte weiter, dann haben wir so einen Martin Luther, der wunderbare Sachen, also Großartiges für das Reich Gottes bewegt hat, aber wie er über die Juden geredet hat, wie er über die Täufer geredet hat und so weiter und so fort, da merkt man, es ist auch irgendwas, womit wir leben müssen, dass jede Generation blind ist in bestimmten Punkten und versagt bei bestimmten Themen, und dass es letztendlich so ist, wie Paulus sagt, alles ist Stückwerk. Also wir erkennen immer nur einen kleinen Ausschnitt vom Ganzen. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann kommt er immer als der, der er nun mal wirklich ist. Und nicht als der, der er sein soll, aus meiner Sicht. Sondern er stellt sich vor als Jahwe. Hier oben steht es sogar. Ja, auf Hebräisch. Jahwe. Also das heißt, ich bin, der ich bin. Nicht, ich bin, der du willst. Ich bin, der du gern hättest. Sondern er sagt, ich bin, der ich bin. Und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird auch sich nicht verändern. Also die ganze Welt verändert sich rasant. Alles verändert sich. Aber er nicht. Also wenn man sich mal überlegt, wie sich die ganze Erde verändert in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten. Man kann jeden Gesellschaftsbereich hernehmen und schaut mal 500 Jahre zurück, was man da gedacht und geglaubt hat. Also im Bereich der Medizin, wenn man Leute heilen will, indem man ihnen das Blut rauslaufen lässt und Aderlässe durchführt, damit sie austrocknen und dehydrieren und alles Mögliche, damit sie gesund werden. Oder es gab Zeiten, da hat man Kohlefeuer, Rauch produziert, damit die Atemwege gereinigt werden. Oder es gab Zeiten, da hat man in der Medizin empfohlen, also wenn du gesund werden willst, dann nicht zu viel trinken, nicht so viel frische Luft, vor allen Dingen nicht draußen, und nicht so viel Bewegung. Das sind Dinge, wo man heute völlig das Gegenteil sagen würde. Und was bilden wir uns ein, dass wir denken, jetzt sind wir durch mit all diesen Themen, sondern es wird in einigen Jahren und Jahrzehnten weitergehen. Und man wird merken, was man in unserer Generation alles nicht erkannt und verstanden hat. Und alles entwickelt sich, und wir selbst auch, aber Gott eben nicht. Und deswegen ist zu jedem Zeitpunkt der Weltgeschichte und in jeder Generation Gott immer anders als wir. Er ist immer anders als der Zeitgeist, als die Kultur, in der wir leben, als die Mentalität, die man hat in einer bestimmten Region. Gott ist immer anders. Und das war zu biblischen Zeiten so, das war im Mittelalter so, das ist in unserer Zeit so. Das hat sich nie geändert. Deswegen haben wir eigentlich auch durch die Zeiten hindurch meistens dieselben Probleme mit Gott. Und deswegen ist die Bibel auch bleibend aktuell, weil sie beschreibt immer wieder dieselben Herausforderungen, die Menschen haben in ihrem Leben mit Gott, und es ändert sich vom Grundprinzip her nicht. Es sind nur andere Lebensumstände, aber was unser Verhältnis zu Gott betrifft, ist es immer gleich. Wir sind immer herausgefordert. Zu jedem Zeitpunkt der Geschichte. Unser Wissen und alles, was wir haben, ist Stückwerk, sagt Paulus. Das sagt er in 1. Korinther 13, Vers 9. Denn wir erkennen stückweise, also immer nur einen kleinen Ausschnitt. Wir erkennen nie das ganze Bild. Deswegen ist es doch völlig normal, dass wir Lücken in unserem Verständnis haben, dass uns Sachen nicht klar sind, dass wir verwirrt sind manchmal, dass alle fassungslos sind bei bestimmten Dingen, die Gott tut, weil keiner das ganze Bild bisher erfasst hat und verstanden hat. Wir verstehen nur teilweise, sagt Paulus. Selbst, und er sagt sogar auch, selbst wenn es um Prophetie geht, also wo Gott unmittelbar redet, na, auch da haben wir nur einen Teil gehört. Auch da ist es nur wieder ein Fragment vom Ganzen. Was wir von Gott erkennen können, ist immer nur ein Ausschnitt vom Ganzen. Und er ist viel, viel mehr als das, was wir bisher irgendwie von ihm erlebt haben, also mit ihm erlebt haben und von ihm begriffen haben. Er ist viel mehr. Und es ist noch viel mehr, was wir nicht kennen und nicht wissen von ihm, als das, was wir irgendwie verinnerlicht haben. Wenn ich euch hier frage, was das hier ist, vor allen Dingen ist kurios. Ich werde jetzt eine Illustration verwenden. Die habe ich vor 2,5 Jahren einmal in einer Predigt verwendet. Und es sind ausgerechnet ein paar Leute hier, die da dabei waren bei dieser Predigt. Ich dachte, ich bringe was Neues. das ist ein Puzzleteil. Es ist nicht schön, aber selbst gebastelt. Und wenn man so ein Puzzleteil sieht, dann weiß man ja nicht, was das ganze Bild mal werden wird. Es ist nur ein Ausschnitt vom Bild. Es ist ein realer Teil vom Bild. Ist auch nicht unbedeutend. Also so ein Puzzleteil, wenn es fehlt, am Ende, es fällt auf. Da fehlt wirklich was. Aber es ist trotz allem nur ein kleiner Teil. Es wäre jetzt dumm, wenn ich dieses Teil nur habe und vollmundig überall sagen würde, was da alles dahinter steckt, was für ein großes Bild dabei rauskommen würde. Ich muss verstehen, dass ich nur einen Teil habe. Auch in der Art und Weise, wie wir über Gott reden und wie wir die Dinge bewerten, wie wir unsere Gesellschaft bewerten, wie wir eine Krise bewerten. Wir müssen einfach mal anerkennen, dass wir nur einen Teil verstehen von allem. Es ist töricht, würde die Bibel sagen, mit diesem Begriff, wenn wir in irgendeiner Krise, in irgendeiner Lebenssituation, ob nur persönlich, gesellschaftlich, irgendwas, mit den paar Puzzleteilen, die wir haben, vollmundig und arrogant versuchen würden, das Ganze zu beschreiben und zu sagen, was da alles jetzt noch kommt und was da alles noch dazugehört, sondern es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie viele Teile habe ich denn wirklich bisher erkannt. Und es ist okay, dass ich nicht weiß und dass ich nicht alles weiß, was noch an Teilen da ist, was noch an Teilen kommt. Das ist einfach mal Teil unseres Lebens hier auf dieser Welt. Aber bestimmte Teile haben wir. Bestimmte Sachen haben wir von Gott erkannt. Gott zeigt sich uns, wir erleben ihn. Er stellt sich uns vor in seinem Wort, in der Bibel. Und wir können was von ihm erkennen. Und jetzt hole ich noch den zweiten Teil. Das ist jetzt natürlich ein bisschen klein für den großen Raum. Aber das hier wäre dann sozusagen, wo kann man das mal hinstellen? Ich stell's hier so ran. Von Weitem kann man das bestimmt sehen, wer das ist. Wer weiß das? Jesus ist die richtige Antwort meistens in einer Predigt. Und es ist ein Teil von Jesus, was man hier sieht, auf diesem Puzzleteil. Wir haben einen Teil von Jesus. Und je mehr wir von ihm erkennen, umso mehr werden wir sein Gesicht anschauen können. Umso mehr werden wir sehen, wie er wirklich ist. Hier kann man wirklich nur so grob erahnen, wie er ist. Manchmal haben wir von Gott so wenig bisher erkannt. Da können wir uns zwar unseren Reim drauf machen und irgendwie uns versuchen, diese Welt zu erklären. Aber da muss man sagen, es ist wichtig, dass wir mehr von ihm erkennen. Wenn das hier alles ist, was ich von Jesus sehe, also dieses Puzzleteil, dann ist es echt dürftig. Ich kann ihn kaum beschreiben. Ich kann kaum wissen, wie er denn wirklich ist. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir mit einer Herzenshaltung durchs Leben gehen, wo wir sagen, wir wollen mehr von ihm erkennen. Wir wollen das ganze Bild sehen, auch wenn wir das ganze Bild in diesem Leben nie sehen werden. Aber wir wollen, dass ein Teil nach dem anderen dazukommt, dass wir sein Gesicht sehen können, dass wir ihn beschreiben können, dass wir wissen, womit wir rechnen können. Hier sehen wir also, jetzt haben wir hier so den ganzen Jesus, das ganze Gesicht von Jesus, würde man meinen. Aber wenn man dann noch näher rangeht, dann sieht man, dass dieses Bild hier aus 2.500 einzelnen Fotos besteht. 2500 einzelne kleine Fotos, die insgesamt ein Ganzes ergeben. Und da merkt man schon, ach du meine Güte, ich habe gedacht, ich kenne Jesus. So von Weitem, von Groben auf den ersten Blick, man kennt ja Jesus und natürlich, wir sind ja Christen und können Jesus beschreiben und glauben an ihn und wissen, wie er ist. Und wir haben ja auch die Bibel durchgelesen vielleicht. Und wir kennen die Bibel und wir kennen Gott, wissen, wie man zu ihm betet und womit man rechnen kann und dass wir ihm vertrauen können und so weiter. Und wenn man dann doch nochmal ein Stück näher rangeht und ihm näher kommt, dann merkt man, ich habe überhaupt keine Ahnung von ihm. Denn das, was da an Tiefe noch zu entdecken ist, das ist weitaus mehr, als was man im ersten Moment gedacht hat. Irgendjemand hat mal gesagt, auch die Bibel, die ist tiefer als lang. Also man kann sie von der Länge her einfach durchlesen. Aber die Tiefen, die wird man eigentlich bis zu Ende nie erreichen. Das geht immer weiter. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja jedes Foto dann auch noch aus einzelnen Pixeln besteht, einzelne Farbpunkte. Also am Computer, dieses Bild, was ich hatte, hat glaube ich 2,8 Millionen Pixel. Da merkt man, es nimmt kein Ende. Man kann immer tiefer hineinzoomen in dieses Bild, um Jesus zu erkennen. In seinen ganzen Facetten, in seiner Vielfalt, in seiner geheimnisvollen Art und Natur. Und wer sich wirklich Jesus nähert im Leben, der wird jedes Mal, wenn er ihm wieder näher gekommen ist, erkennen, wie wenig er von ihm weiß. Der Weg ist nicht der bei echter Jüngerschaft, dass man Jesus erlebt und mit jedem Erlebnis man sich sicherer ist, dass man jetzt Gott richtig gut kennt. Sondern es ist so, je näher ich ihm komme, je mehr ich mit ihm erlebe, umso mehr merke ich, dass er wirklich Gott ist und ich nicht. Bei Paulus sieht man auch so, als er seine Briefe, wenn man die durchliest, am Anfang, da sagt er noch, ich bin einer unter den Aposteln. Ja? Dann sagt er irgendwann, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Und irgendwann sagt er, ich bin der Größte aller Sünder. Das ist ein gesunder Weg von Jüngerschaft. Also, dass man in der Begegnung mit Jesus eigentlich erkennt, was man alles nicht weiß, was man nicht erkannt hat, was man nicht verstanden hat, dass man den Kontrast immer krasser wahrnimmt, wie groß Jesus eigentlich ist, wie groß Gott ist, wie fern manche Dinge mir bisher waren, weil ich einfach ein Mensch bin und nicht Gott. Und ich merke, wie abhängig ich von ihm bin, wie sehr ich ihn brauche, wie sehr ich es nötig habe, dass ich ihn tiefer ergründe und mehr verstehe und ihm mehr Einfluss über mein Leben gebe, weil ich merke, ich habe im Grunde überhaupt keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Probleme zu lösen sind. Ich habe gar keine Ahnung, wie die Dinge auf dieser Welt zu bewerten und einzuschätzen sind und was gute Lösungen hierfür und dafür sind und wie man es eigentlich richtig macht. Im Grunde habe ich überhaupt keine Ahnung und ich brauche Gott. Das wäre das, was am Ende eines Jüngerschaftsweges in meinem Leben rauskommen sollte. Paulus hat ja diesen Satz, dass alles nur Stückwerk ist, dass ich nur stückweise erkenne. Das hat er ja nicht. Er hat ja nicht gesagt, damals, als ich angefangen habe, mit Gott zu leben, na, da habe ich alles nur stückweise erkannt, aber jetzt nicht mehr, sondern er beschreibt es als seine eigene Realität. Einer der größten Apostel, der je gelebt hat, von dem wir heute noch seine Briefe lesen, er sagt es als seine eigene persönliche Realität, sagt er, ich erkenne auch nur Stückwerk, stückweise. Nur Puzzleteile von einem unfassbar großen Gott. Und solange das so ist, ja, und es wird in diesem Leben definitiv so bleiben, dass wir immer nur Teile von Gott erkannt haben, solange das so ist, wird jede neue Begegnung mit Gott immer auch Überraschungen in sich bergen und es wird herausfordernd sein. Und Gott wird Dinge in anderen und neuen Weise tun, wie wir es bisher vielleicht nicht erlebt haben. Und wir tun gut daran, mit einer Herzenshaltung durchs Leben zu gehen, dass wir sagen, wir glauben, also ich weiß, dass ich Gott nicht wirklich kenne. Und ich will nicht behaupten, dass ich alles über Gott weiß und dass ich weiß, wie er sich jetzt zu verhalten hätte. Sondern dass wir auf der Suche sind nach ihm, ihn wieder zu erkennen in jeder Form, ob er als Baby kommt, ob er in Form des Geistes kommt, ob er in eigenartiger Weise irgendwelche Wunder tut und Kranke heilt und wo man denkt, kann er es nicht irgendwie schöner machen? Und jedes Mal, wenn er kommt, wird irgendwas wieder dabei sein, was uns herausfordert, demütig zu sein und wirklich ihn zu suchen und nicht ihn in unsere Raster und Kategorien einzuordnen. Denn dieser Versuch, dieser Reflex oder Instinkt, dass wir Gott in unsere Vorstellungen hineinpressen wollen, in unsere Verhaltensnormen, das ist Arroganz, da erheben wir uns selbst zu Gott. Sondern echte Jüngerschaft ist immer auch so ein Ausgeliefertsein, wo ich sage, Gott, ich weiß nicht, wie du es als nächstes machen wirst. Ich weiß nicht, in welcher Form du als nächstes bedeutende Dinge in unserem Umfeld und auf dieser Erde tun wirst, aber hilf mir, dass ich dich erkenne, wenn du kommst. Ich weiß nicht, ob ich es immer gleich zusammenkriegen werde und sofort einen Bibeltext parat habe, wo drin steht, ja genau, das macht er so, das macht er so, das macht er so, fertig. Sondern die Momente, also zum Beispiel einfach nur noch als abschließendes Beispiel, der Petrus, der hat gemerkt, dass der Heilige Geist die Heiden erfüllt und es durfte der Heilige Geist eigentlich gar nicht, aus jüdischer Sicht. Der hat dort den Cornelius und seine ganzen Freunde erfüllt, illegalerweise, denn es waren Heiden. Und Petrus bemerkt das und da fällt bei ihm der Groschen und er sagt, wenn Gott das macht, na wer bin ich, dass ich dem entgegenstehe? Und dann hat er sie halt getauft und dann hat er Ärger gekriegt von den anderen frommen Christen. Und die haben gesagt, du kannst sie doch nicht taufen. Und da hat er gesagt, was soll ich denn machen, wenn der Heilige Geist sie erfüllt, wer bin ich, dass ich da dagegen bin? Und dann streiten sie sich, dann berufen sie das Apostelkonzil in Jerusalem ein, in Apostelgeschichte 15, und diskutieren, wie gehen wir denn jetzt mit den Heiden um? Was müssen die jetzt machen, was müssen sie nicht machen vom Wort Gottes und was haben die für einen Status? Und dann ist es interessant, dann berichtet also Petrus, was er erlebt hat, was Gott einfach mal getan hat. Gott stellt einen vor vollendete Tatsachen einfach mal. Ob man das schon versteht oder nicht, ist egal. Dann sagt Paulus, dass er es genauso erlebt hat. Und dann kommt Jakobus als Dritter und sagt, ey, das, was die jetzt gesagt haben, ist doch das, was schon in der Bibel steht. Im Alten Testament. Und dann bringt er Texte. Und plötzlich verstehen die, ja klar, das stand doch die ganze Zeit schon drin. Wir haben es bloß nicht verstanden, dass das damit gemeint ist. Und indem die alle nacheinander reden, mit einmal kommt da eine Erkenntnis, die total bibeltreu war, aber das haben die am Anfang nicht gewusst. Sondern das, womit es losging, war, dass da Leute waren, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen haben, die ihn beobachtet haben und nichts verpassen wollten von dem, was er tut. Und die konnten auch noch nicht alles einordnen, aber die haben gesagt, also wenn Gott hier was tut, na dann wollen wir nicht diejenigen sein, die jetzt nicht mitspielen. Sondern haben sich mitnehmen lassen, aber die ganze Zeit darum gerungen, das tiefer zu verstehen, was hier passiert. Und irgendwann haben sie es verstanden. Und plötzlich baut sich da was zusammen. Puzzleteil kommt zu einem anderen Puzzleteil dazu. Und sie verstehen, das ist Wort Gottes, was sich hier vor unseren Augen abspielt. Aber zu diesem Punkt muss man erstmal kommen. Das ist nicht der erste Schritt immer. Und das ist das, was eben, genau das ist der Punkt, was einen frommen Christen ganz schön verwirren kann. Weil es nicht immer so klar ist im ersten Moment. Weil ich nicht immer sofort eine Bibelstelle parat habe, wenn plötzlich der Messias als Baby geboren wird, in einem Stall in Bethlehem, in einem Fressnapf, wo Tiere sonst liegen, wo alles anders ist, als man es erwarten würde von einem, der das Volk rettet und befreit. Es war völlig anders, als sie es erwartet haben, aufgrund der alttestamentlichen Texte, die da waren. Aber es war real Gott, der dort gekommen ist. Und das wünsche ich uns von Herzen. Das ist ein Wunder letztendlich, jedes Mal, was da geschehen muss, dass wir Gott erkennen, wenn er wieder in neuer Weise kommt. Und dass wir darum ringen, ihn wirklich zu erkennen und an ihm dran zu bleiben und uns nicht abschrecken lassen davon, wenn er in Formen kommt, in Verhaltensweisen, in Situationen zu Menschen, die wir gar nicht mögen, wo wir denken, da darf er gar nicht hinkommen. Oder wenn er einfach Dinge tut, die uns verunsichern, die uns fremd sind, das ist normal. Das ist ein Kulturschock mit dem Reich Gottes. Und da wünsche ich uns, dass er uns hilft. Und da würde ich einfach nochmal dafür beten und dann bin ich fertig. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dass du dich ja auch nicht von uns abschrecken lässt, sondern dass du gekommen bist als Mensch und du bist selbst ja zur Sünde für uns geworden, steht in deinem Wort. Du hast die ganze Sünde getragen, du hast dich durch nichts von uns abschrecken lassen. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir uns von dir abschrecken lassen und wo wir dich nicht erkennen und wo wir dir nicht vertrauen und wo wir denken, du müsstest so handeln und so denken und so sein wie wir das tun. Ich bitte dich, Herr, dass du in uns eine Erneuerung schaffst, dass wir dich wahrnehmen, wo auch immer und in welcher Weise auch immer du kommst und handelst. Ich bitte dich, dass wir dich wiedererkennen, dass wir fest in deinem Wort gegründet sind und dass wir geöffnete Augen haben, um das Wirken des Heiligen Geistes wahrzunehmen, wo auch immer er ist. Und ich bitte dich, dass wir das zusammenbringen in unserem Kopf, dass du uns neue Puzzleteile hinzugibst. Ich bitte dich, dass wir unsere Arroganz ablegen können, unseren Stolz, wo wir uns manchmal so viel einbilden an Erkenntnis und an Sicherheiten. Ich bitte dich, dass wir wirklich neu abhängig werden von dir, dass wir uns neu demütigen vor dir, dass wir dich erkennen als Gott und nicht als Kollegen von uns oder so. Danke, dass du hier bist und ich bitte dich, dass wir persönlich dein Reden hören, dass wir merken, wie du persönlich mit uns weitergehst und uns einen Weg zeigst, den Weg des Lebens zeigst und den Weg echter Jüngerschaft zeigst. Wir brauchen dich und ich bitte dich, dass du das für jeden von uns übersetzt, was es gerade für uns bedeutet. Amen.